Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
LinkedIn ist mehr als ein Karrierenetzwerk. Es ist Publisher, Jobplattform und in Corona-Zeiten auch Helfer in der Not. LinkedIn lehrt uns How to Homeoffice und versorgt uns zeitgleich mit Infos und Kontakten und mit prominenten Influencern obendrein. Wer so viel macht, schickt ein mehr als würdiges Monster auf Content Marketing ins Rennen. Wir begrüßen die Marketingchefin des Powerhouses, Selena Gabbat.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo Selena, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo Dirk.
Selena, wir sprechen sehr viel über Influencer-Marketing bei uns in der Branche und auch wir bei Fischer-Appelt. Wichtiges Thema für uns. Euch rennen Influencer in gewissem Maße ja gerade die Bude ein, hat man den Eindruck. Ja, und zwar nicht die klassischen Influencer, die wir kennen, sondern Menschen wie Gerd Schröder, Thomas Müller, solche VIP-Influencer und veröffentlichen bei euch. Wie wichtig sind solche Prominenten für euer Netzwerk und euer Marketing, auch Content-Marketing letztendlich?
Ja, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wie du dir vorstellen kannst, wenn Thomas Müller, du hast ihn erwähnt, Gerhard Schröder sich ein Profil anlegen und bei uns Inhalte veröffentlichen. Und gerade Gerhard Schröder, ich finde, dass er auch schon in den ersten Wochen so gut mit unserer Plattform umgeht in Sachen, wie er welchen Content wählt, Videos, Linkposts, die Artikel, die er bisher geschrieben hat, finde ich wirklich klasse. Also das sehen wir auch ein wahnsinniges Momentum.
Wenn da mal nicht der werte Kollege Belaander dahinter steckt. Aber das nur am Rande. Ja.
Wer weiß, wer
Erzähl
weiß.
Weiter.
Wer weiß. Und wir freuen uns natürlich über diese schillernden Persönlichkeiten. Auch Thomas Müller, ich fand diesen einer der ersten Posts war das auch klasse. Da sitzt er im Hotel zum Bundesliga-Start der Saison und hat erzählt, wie er sich so fühlt, wie es ihm dabei geht. Also sehr nahbar. Auf der anderen Seite wünsche ich, dass LinkedIn auch als Plattform gesehen wird. Oder ich wünsche mir persönlich, es ist eine Plattform für jedermann, für dich, für mich. Nicht nur für Senior Leaders, für Prominente, für Influencer, sondern wir finden, dass jede Meinung, jede These, jeder Beitrag seine Wichtigkeit hat für die Allgemeinheit, für eine spezielle Branche. Und das kann ich gar nicht genug betonen. Also nicht nur für Promis, aber natürlich ist es dann nochmal für den Feed interessanter, wenn ich solchen Menschen folge.
Genau, deshalb würde ich gerne mal kurz zurück zu den VIPs. Wie scannt ihr, wenn solche Prominenten auf eurer Plattform sind? Kriegt man ja nicht immer unbedingt mit. Ab und zu gibt's mal eine Pressemitteilung dazu und das wird stärker nach außen gepusht, ab und zu nicht. Habt ihr da irgendwie so einen Filter, dass ihr checken könnt, wann B- und A-Level-Promis, vor allem Manager natürlich auch für euch wichtig, aktiv werden?
Ja, teils. Es ist ein Mix aus Tools, aus Data Scientists, in unserem Team natürlich, beziehungsweise im Redaktionsteam, aber auch viel manuell. Also gerade das Redaktionsteam von Sarah Weber ist natürlich Tag und Nacht, ich übertreibe, also verbringt sehr viel Zeit auf der Plattform. Und da entgeht uns eigentlich wenig, würde ich sagen, gerade von solchen Neuanmeldungen.
Pflegt ihr zu den VIPs eher einen Kontakt, weil die ja wichtig sind? Gibt es da ein Netzwerk oder einen Draht dann zu den einzelnen Leuten? Habt ihr mit Schröder schon mal Kontakt aufgenommen?
Also ich persönlich nicht. Es gibt bestimmt einen Draht. Üblicherweise, wenn so ein Prominenter ein Profil anlegt bei LinkedIn, dann kontaktiert er auch die Redaktion, beziehungsweise das Team holt sich Tipps ab, die Person selbst holt sich Tipps ab bei uns. Wie kann ich Content veröffentlichen? Wie bekomme ich Sichtbarkeit? Und zu den meisten gibt es da auf jeden Fall einen Draht.
Wir sehen es ja auch, weil wir für Manager von Kunden immer wieder mal auch LinkedIn-Posts.
Ja, es läuft genau. Viele bei der Agentur natürlich.
Veröffentlichen. Was macht aus deiner Sicht als Top-Marketerin euch so attraktiv für originären Content? Weshalb bin ich als Manager gut beraten, bei euch meine Meinung, mein Statement loszuwerden?
Naja, ich würde sagen, du hast erstmal eine große Reichweite auf LinkedIn mit 15 Millionen Mitgliedern. Du hast ja, Fach- und Führungskräfte, die deine Inhalte lesen, sharen, kommentieren. Und was unsere LinkedIn-Community, also uns, wir nennen unsere Mitglieder Community, die natürlich dann auch nochmal für dich persönlich in deinem Kontaktfeld, deine Kontakte ist deine Community. Aber was ich damit sagen möchte, ich glaube, so ein typisches LinkedIn-Mitglied zeichnet sich dadurch aus, dass du sehr, sehr gutes, konstruktives Feedback bekommst. Ja. Und wenn du eine Debatte anreißt auf LinkedIn, eine These, eine Erfahrung erstmal in einem Artikel oder einem Post verpackst, bekommst du sehr schnell Reaktionen. Und ich glaube, das ist was, was Mitglieder sehr schätzen untereinander. So geht es mir auch, wenn ich einen Artikel veröffentliche.
Wenn ich sehe, wie bei klassisch Prominenten verfahren wird, ja, da ist Instagram ja Kanal Nummer 1 mittlerweile, wo sie auch Medien bedienen. Ja, das ist ja schon Konkurrenz zu Medien, ja, die Abschüsse früherer Tage, dann längst nicht mehr so viel wert, weil Promis selbst viel mehr machen und auf Instagram was rausgeben. Ist das ein bisschen auch euer Ziel, sozusagen, dass Instagram für Topmanager und Politiker zu werden? Die Must-Have-Plattform, die einen Großteil der Medienarbeit auch ersetzt?
Also ich glaube, als Ziel würde ich es nicht formulieren. Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, unsere Vision, was ist unsere Daseinsberechtigung, dann ist es ökonomische Opportunities, wieder so ein fürchterlicher Denglisch-Mix, für jeden Arbeitnehmer.
Wir kennen das aus dem Podcast, solche.
Kennst du es, ja?
Ja, aber
du verstehst mich schon noch, oder?
Ganz harmlos.
Es wird noch wahrscheinlich. Aber darum geht es erstmal, die Demokratisierung von Arbeitschancen. Das ist unser oberstes Ziel. Und wenn wir einen Mehrwert für unsere Mitglieder bieten wollen, sind wir auch ganz schnell bei den Inhalten und darum, was LinkedIn ausmacht. Und ich würde uns nicht als das Instagram für Promis oder für wirtschaftlichen Content bezeichnen wollen. Ich sage immer nochmal, vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück, auf LinkedIn, wenn wir diesen Vergleich mit allen Social-Media-Plattformen haben, auf Instagram vertreibe ich so meine Zeit, im Moment auch ganz viel auf TikTok mit meiner Tochter, wichtig fürs Bonding mit einer 11-Jährigen und auf LinkedIn investiere ich meine Zeit. So ein klassischer Tag startet mit einem Latte Macchiato und 15 Minuten LinkedIn. Und ich fühle mich danach immer so ein bisschen ist gut. Ich habe mehr Infos, ich habe irgendwas Neues gelernt, ich habe irgendeinen neuen Kontakt.
Ist das auch ein bisschen das Ziel? Ich meine, du arbeitest da, für dich ja sowieso, aber auch für eure normalen Mitglieder wie mich, dass LinkedIn eigentlich die Hauptnachrichtennetzwerkquelle in einem ist, die ich gar nicht mehr verlassen muss, möglicherweise. Mir reicht also der Blick morgens auf LinkedIn, der für mich dann auch noch das Wall Street Journal, Spiegel Online und zahlreiche andere Top-Medien, die wir leider nicht alle nennen können, ersetzt.
Also sagen wir so, du hast zumindest erstmal einen Nachrichtenüberblick. Unter aktuellen diskutiert findest du natürlich auch die Tagesthemen, die Wochenthemen, die unsere Mitglieder beschäftigen und unsere Redaktion, was meistens ein Abbild von unseren Mitgliedern ist. Und da bist du erstmal, sag ich mal, beim Espresso, in der Länge von der Espresso gut informiert. Ich sehe uns aber eher als Ergänzung zu klassischen Medien und nicht als nicht kompletter Ersatz.
Zumal klassische Medien ja auch sich Medieninhalte sich ja auf eurer Plattform wiederfinden.
Absolut.
Überlinks. Und auch ja. Essentiell sind ja für eure Plattform. Stichwort nochmal Gerd Schröder. Mit so einem Typus wie Schröder, einem Top-Politiker, für alle, die es nicht mehr wissen, draußen unser Altkanzler, war gemeint die ganze Zeit, kommt ja auch, ist ja Politik. Nun sollt ihr ja eher ein Business-Netzwerk mit Leuten aus der Business-Ecke, die für euch schreiben. Da durch Leute wie Schröder kommt dann ja auch so ein bisschen mehr Politik und damit auch politische Debatte bei euch rein, mit den Gefahren, die solche Debatten ja auch haben für Plattformen, soziale
das
Netzwerke.
Das haben wir jetzt ja auch, sehen wir auch gerade im Moment. Ne?
Ist euch das recht, wirklich, oder sagt ihr, das ist zwar ja auch irgendwie eine coole Sache, Schröder, aber wir müssen uns dann auch vergegenwärtigen, dass wir neue Challenges haben, da in der Betreuung der Community möglicherweise auch.
Also Gerhard Schröder schreibt gar nicht so viele klassische politische Inhalte, wie wir das vielleicht auch auf anderen Plattformen sehen. An seiner Rolle, die er im Moment einnimmt, schreibt er einfach über wirtschaftliche Themen. Aber zurück zu deiner Frage. Wir grenzen uns da schon ab von anderen Plattformen. Wir lassen keine politische Werbung zu irgendeiner Partei. Dass politische Debatten stattfinden, wenn es das ist, was die Mitglieder interessiert, dann natürlich. Ja. Und wir sehen natürlich auch mit der wachsenden Mitgliederzahl gerade im Moment, wir sind das am stärksten wachsende Business-Netzwerk im Moment, haben wir einfach eine größere Vielfalt von Debatten. Und dazu gehört gerade in Covid-Zeiten auch viel politisches Interesse.
Nun tretet ihr immer mehr, wir haben schon darüber gesprochen, als Publisher in Erscheinung. Ja, habt eine Redaktion, du hast schon angesprochen, die Beiträge zu Debatten kuratiert, ja, selbst anteasert. Ihr seid also längst beyond Netzwerk, kann man sagen, ja. Warum habt ihr euch zu diesem Schritt entschlossen? Braucht ein Business-Netzwerk heute unbedingt auch Content, um die Leute zu binden?
Ich kann nur für LinkedIn sprechen. Ich finde, uns tut es gut. Und wir sind ja auch schon seit Jahren unterwegs. Also unser Chefredakteur Dan Roth ist 2012 zu LinkedIn gekommen. Und auch unser Redaktionsteam in Deutschland ist ja schon lange in der Position. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir auch da der Fokus auf unsere Community Debatten anstoßen und auch es den Mitgliedern fast schuldig sind, auch zu Branchen-News zu informieren, Content zu kuratieren.
Geistige Anregungen, Inspiration für Themen und für Austausch.
Genau.
Die natürlich auch die Verweildauer der Leute auf der Plattform erhöht.
Absolut. Ja, absolut. Aber auch so ein Gesamt, so ein Value-Add einfach. Und darum geht's, ja. Also bieten Inhalte, wie relevant sind sie und was für einen Mehrwert bieten sie? Und da sind wir als LinkedIn in der Pflicht, da eben auch Inhalte zu liefern. Unsere Redaktionsleiterin Sarah Weber spricht immer von den drei Cs. Create, Curate und Cultivate.
Ja. Je länger ich auf der Seite bin, desto mehr Jobanzeigen kriege ich auch zu sehen. Ja, ist ja auch ein Sinn. Ganz wichtiges Thema für euch, Ausbau von LinkedIn zur Jobbörse. Was tut ihr da, um gegen die großen Jobbörsen, die klassischen, ne, ob Stepstone ist oder Indeed, mitzuhalten? Weil Jobplattform ist ja nur ein Teil von euch. Ne? Und wie sind da eure Aktivitäten und wie stark forciert ihr diesen Bereich?
Ja, da wollte ich gerade einhaken, weil wenn du sagst Jobbörse, da kriege ich fast so ein bisschen Gänsehaut, weil so wollen wir nicht gesehen werden. Und ich denke, es ist auch nicht die Frage, ob wir da mithalten müssen mit einer klassischen Jobanzahl-Stellenbörse. Denn worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben und das Wort Community wird auch bestimmt auch öfters fallen, ist, also wenn du mal zurückdenkst, wie du zu deinen Jobs gekommen bist oder wie ich zu meinen letzten, ich weiß nicht, drei Jobs gekommen bin, dann ist es nicht über eine Stellenbörse, sondern über dein Netzwerk.
Was aber natürlich eher auf Senior-Level stattfindet, ne?
Ja,
also, findest du? Wenn ich Juniorier bin, dann kann ich mich ja noch nicht unbedingt auf mein Netzwerk verlassen. Ich sage, ich habe da Uni-Kommilitonen, die einen tollen Job haben, wo noch Leute gesucht werden oder so.
Ja, zum Beispiel ist auch schon ein Netzwerk, weil das sehen wir eben auch in Fokusgruppen, wenn wir mit Studenten und mit Career-Startern, ja, mit Berufsanfängern sprechen, dass sie glauben, sie haben kein Netzwerk. Und wenn wir da sagen, ja, was ist mit euren Profs, was ist mit euren Kommilitonen, die vielleicht eben auch schon irgendwo ein Praktikum gemacht haben, euch zumindest mal einen Kontakt vermitteln können, dann ist das doch auch schon ein Netzwerk. Und das ist der Anfang. So haben wir alle angefangen. Und meinen letzten Job, das war sicherlich vorletzten Job, sicherlich keine Senior-Position, habe ich auch über einen Kontakt bekommen. Ja. Und damit, um zu deiner Frage zurückzukommen, das ist für mich der eindeutigste Differenziator zwischen Jobplattformen und uns.
Und ja, auch die Beispiele belegen, dass Netzwerk und Job ja auch zusammengehören.
Absolut. Das ist der Grund Nummer eins, sagen uns gerade Berufseinsteiger. Okay, wenn ich mir die Mühe mache und mein Netzwerk aufbaue, dann, weil ich glaube, dass ich dadurch einfach andere Jobs haben kann.
Ja, und man sieht ja auch bei Leuten, die ihr Profil nochmal aufmöbeln, hat immer ganz klaren Fokus, ja, Jobsuche häufig.
Ja.
Von daher haben wir auch da natürlich.
Oder manchmal ist es einfach nur Personal Branding. Ja? Du hast einen Kursbesuch, da gibt es ja im Moment ganz, ganz viele Mittags-Online-Lunches zu Personal Branding und das kann natürlich auch dahinter stecken, dass du...
Muss ich mal konkret nach dem Geschäftsmodell da fragen, wenn da ein Abschluss über euch vermittelt wird, fließen dann auch Provisionen oder was habt ihr direkt davon, wenn Firmen über euch Das sind Anzeigen, die geschaltet werden, dafür kassiert er, wenn normale Job-Annoncen mehr reingespielt werden? Oder wie ist da das Modell?
Für die Job, genau, für die Job-Posts, die kosten natürlich Geld, genau wie eine normale Stellenanzeige früher in der Zeitung. Ja. Und über Recruiter-Lizenzen, ne? Also du jetzt als Chef-HR-Ansprechpartner in einer großen Firma brauchst andere Tools, um Talents zu finden, als ich.
Gerade in diesen Krisenzeiten, und wir kommen zum unausweichlichen Thema der Zeit zurzeit, Corona, ganz klar. Krisengewinner hört sich immer geschmäcklerisch an, unschönes Wort, aber natürlich gibt es Unternehmen, die so von der Lage, ohne dass sie es wollen, auch profitieren. Das ist auch bei LinkedIn so, dass die Zahl der Mitglieder im ersten Quartal sehr stark gewachsen ist bei euch, Zahl der Interaktionen.
Ja, 500.000 im ersten Quartal. Ja.
Ebenso wächst das Bedürfnis nach Vernetzung, nach Orientierung, nach Informationen in Krisenzeiten. Haben die Leute einfach mehr Zeit auf LinkedIn zu geben, weil sie stärker an ihre Wohnung und ihr Homeoffice gefesselt waren. Wie siehst du den Grund dafür?
Ich glaube, eine Kombination aus all dem, was du gesagt hast, der Wunsch nach Vernetzung oder der Wunsch nach, wie geht es dir eigentlich oder wie geht es anderen in meiner Branche, zu denen ich keinen direkten Kontakt habe, das Bedürfnis ist sehr hoch. Und ich glaube, es ist aber noch mehr als das, weil wir ja auch gesehen haben, dass zum Beispiel unsere, wir nennen es Sessions, also die Möglichkeiten, also die wenn du dich als Mitglied einloggst, ist es eine Session, ist um 70% gestiegen. Also dieser Diskussionsbedarf mitzulesen, aber auch selbst Posts zu setzen, selbst mich mitzuteilen, ist einfach stark gewachsen. Ja, und was ich auch persönlich, wovon ich wirklich berührt war, ist, wie sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen. Mhm. Also wir haben so viele Posts gefunden wie zum Beispiel Coaches, die kostenfreie Sessions anbieten, Gründer, die Startups beraten, die jetzt gerade in der Krise zu kämpfen haben. Und so viel Altruismus, dass wir daraus sogar ein Video kreiert haben, mit so den, zumindest mal so ein kleiner Teil von Posts, die uns aufgefallen ist. Und das haben verschiedene Länder gemacht, weil das ein globales Phänomen ist, nicht nur in Deutschland. Und das, finde ich, hat gerade jetzt in Corona-Zeiten stark zugenommen. Ja? Also dieser Wunsch, irgendwie was zu geben, wenn ich nicht betroffen bin oder wenn ich betroffen bin, auch zu sagen, ich brauche Hilfe, was uns Deutschen ja auch nicht so richtig in die Wiege gelegt ist, nach Hilfe zu bitten. Mhm. Und dass das auf unserer Plattform stattfindet, großartig.
Könnte ja bedeuten, dass dass in den Ländern, die besonders stark betroffen waren und sind von Corona, die Zahl der Mitgliederinteraktionen noch stärker gewachsen ist als anderswo bei euch. Weißt du das, wie das international so aussieht?
Also generell haben alle Länder einen hohen Anstieg an Sessions erlebt. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, ob es welche betroffenen Länder sind, die noch mehr
einen höheren Anstieg hatten. Italien mit dem ganz harten Lockdown müsste da ja das Bedürfnis sein, dann auch höher sein, Social Distancing so zu überbrücken. Ne?
Ja, absolut. Und genau jetzt, wo du sagst, also UK zum Beispiel haben auch einen drastischen Anstieg. Also die globalen Zahlen bewegen sich irgendwo zwischen 700% Anstieg. Also müssen andere Länder deutlich noch deutlich aktiver geworden sein.
Ihr habt jetzt stark in diesen Zeiten euer Hilfscontent, euer Hilfsangebot ausgebaut. Weiterbildungskurse, viele? Boah, ja. Was konnte ich und kann ich da alles lernen bei LinkedIn?
Also bei 15.000 Kursen, glaube ich, bleibt erstmal.
So viel sind es auch noch. Also so ein Querschnitt. Was fällt dir spontan ein? Wo hast du vielleicht auch mitgemacht?
Ja, also wir haben gerade die Kurse, die am frequentiertesten waren, die haben wir freigeschaltet für alle Mitglieder.
Was war das zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel alles rund um Homeoffice, mentale Gesundheit im Homeoffice, aber auch dann so technische Sachen oder ja, so halb anwendertechnische Sachen wie zum Beispiel Videoconferencing, welche Tools eignen sich, wie präsentiere ich mich gut zum Beispiel im Kundenakquisegespräch online, wie halte ich ein ganzes Team online über eine Stunde bei der Stange, wie gestalte ich Online-Workshops? Auch eine großartige Erfahrung, mal so einen Ganztages-Workshop online stattfinden zu lassen. Und meine Erkenntnis ist, es geht. Es geht sogar ziemlich gut. Und das sind so die Hauptthemen gewesen, genau.
Ist das Interesse ungebrochen hoch? Geht das weiter oder haben die Leute jetzt langsam ausgelernt und sind fit für diese, sagen wir mal, auch für die Post-Corona-Ära?
Ich glaube, das sagen zu können, ohne zu übertreiben, dass gerade das Thema Learning, dass da unsere Mitglieder so ein bisschen Blut geleckt haben und der Appetit im Moment extrem hoch ist. Also gerade jetzt im März wurden 4 Millionen Stunden Content konsumiert an unseren Learning-Videos.
Ich und muss das, dafür nicht zahlen, ne? Als Mitglied bin ich, habe ich das automatisch?
Du brauchst eine Premium-Mitgliedschaft.
Okay, ja. Genau. Aber dann habe ich dann keine Auflage mehr.
Ja, nein, dann ist es natürlich inklusive, genau. Und wie gesagt, fast 300 Kurse haben wir freigeschaltet, die, wo wir auch sofort gesagt haben, die Menschen haben Interesse, lass es uns einfach kostenfrei
anbieten. Finde ich extrem spannend, weil es auch so vielfältig ist. Habt ihr die Coaches bei über 15.000 Kursen, das ist eine Masse, kommen die aus euren Reihen, habt ihr die extra akquiriert, habt ihr aus dem Netzwerk geschöpft? Das ist ja auch eine große Organisationsarbeit da.
Ja, teils, teils. Also viele Coaches kommen zu uns über eine Bewerbung, kannst dich als Coach einfach bei uns bewerben und mit Videos und Testinhalten. Und dann fährst du zum Beispiel in unser wunderschönes Studio nach Graz und nimmst dort deine Learning-Kurse auf.
Das Angebot gab es ja schon immer oder schon länger jetzt, aber in Corona wahrscheinlich dann halt deutlich stärker frequentiert.
Ja, absolut, jetzt, ne? Ja.
Was erwarten eure Mitglieder diesbezüglich von euch? Also im Homeoffice jetzt ganz praktisch wahrscheinlich die Antwort auf die Frage, wie kommen wir durch diese Zeit? Wie arbeiten wir optimal von zu Hause aus? Oder? Und bietet sich da nicht für LinkedIn jetzt die historische Chance, so langfristig als New Work Spezialist, als Spezialist für die neue Arbeitswelt, die uns bevorsteht, wahrgenommen zu werden? Ist eigentlich doch historisch eine einmalige Chance für euch sogar jetzt, diese Weichenstellung, sag ich mal, zu einer veränderten Art der Zusammenarbeit, die wir in Zukunft haben werden.
Ja, ich glaube, da sind wir mittendrin und auch schon vor Corona, ne? Also wir sind ja die Inhalte unserer Mitglieder und the future of work ist schon seit geraumer Zeit ein Thema, über das wir, unsere Redaktion auch diskutiert. Wir haben jetzt diese Woche eine Liste veröffentlicht, also Sarah Weber und ihr Team, Big Ideas, und so 10 Debattenanstöße, wie Corona eben die Zukunft von Arbeit verändert. Und ein Punkt ist natürlich Homeoffice, also Quintessenz, niemand wird Großraumbüros vermissen. Und wir sehen auch an der Studie, die wir...
Du hast es immer geliebt.
Du hast es geliebt, ja.
Ja, ich war lang bei Medien. Und Großraum, ja, gang gäbe, fand ich super. Also wenn man Lärm unempfindlicher ist,
Großraum versus Einzelbüro, klar, bin ich bei dir. Einzelbüro würde für mich gar nicht mehr gehen. Ich habe, vielleicht muss ich dann etwas ausführen. Wir haben ja auch eine eigene Umfrage unseren Mitgliedern durchgeführt und die meisten wünschen sich einfach Flexibilität. Also keiner will komplett von zu Hause arbeiten, oder die wenigsten, sagen wir. Also unterscheiden müssen wir auch nochmal zwischen Familie und wer lange commutet zur Arbeit, tendenziell eher zu Hause. Aber die meisten wollen die Flexibilität haben. Ich glaube, über 75% haben gesagt, wir möchten entscheiden. Und es würde in der Realität so aussehen, dass ich vielleicht 2 bis 3 Tage im Büro bin und den Rest zu Hause.
Du hast, wir haben uns vorab natürlich ein bisschen unterhalten. Ihr seid noch bis Oktober zumindest im Homeoffice bei LinkedIn.
Wir werden ab Oktober langsam hochskalieren. Genau.
Die jungen Kollegen halten es langsam nicht mehr aus und schauen mit den Hufen zur Arbeit zu kommen. Also man sieht schon, funktioniert natürlich nicht für alle auf Dauer immer. Ich sehe es ja auch bei mir. Es ist ja irgendwann, will man ja auch wieder zurück. Weil das ist ja bei euch.
Ich finde, da muss man halt auch unterscheiden, weil ich habe auch, wir haben auch gestern im Teammeeting gesagt, Mensch, wäre das schön, wenn wir uns wiedersehen würden. Und ich glaube, meine Kollegin hat gesagt, ich werde euch alle umarmen. Aber dahin darf ich ja nicht. Und das genau ist der Punkt. Wir haben natürlich noch unsere Vorstellung, wie war es vor Corona? Und so wird es auch ab Oktober nicht sein. Also wir werden uns nicht in der Küche zusammenstellen können oder zusammen an unserem großen WG-Tisch in der Küche sitzen. Ne? Es werden maximal vielleicht 10-20% der Mitarbeiter an einem Tag im Büro sein können. Also auch da,
Management of Expectations. Ist das langfristig eine Gefahr, dass dieses soziale Ökosystem, Firma, was bei Internetunternehmen ja teilweise doch deutlich ausgeprägter noch ist als bei althergebrachten Unternehmen, ja, wo man sich dann noch stärker als Community of Thought empfindet, wo die Leute ähnlich alt sind wie man selber, ja, wo man auch viel privat zusammen macht. dass das ein bisschen auf der Kippe steht, auch langfristig, das wäre dann doch schade, oder?
Super interessante Frage, weil das fragen wir uns auch. Wie du sagst, wir haben eine sehr starke Firmenkultur, wir sind befreundet, wir machen viel zusammen und wie können wir das aufrechterhalten, wenn wir hauptsächlich remote arbeiten würden? Ne? So wie Twitter, Jack Dorsey hat es ja angekündigt. Ja.
Was hier zu fanden, fand ich auch sehr radikal und sehr früh auch radikal, den Schritt.
Sehr früh, ja. Vielleicht basierend auf einer Mitarbeiterumfrage kann ich mir vorstellen, also ähnlich geht es uns ja auch, dass diese Flexibilität gewünscht ist. Mich wundert es nur, es ist ja nicht komplett zu Hause, ne? Es ist ja freigestellt quasi, ja,
okay,
den Mitarbeitern.
Das ist vielleicht businessmäßig bisher noch keine Erfolgsgeschichte gewesen. Da kann man vielleicht auch ein bisschen Miete sparen.
Ja, Relevanz höher denn je. Ne?
Das stimmt.
Business Modell ist sicherlich schwierig.
Ja.
Aber ja, es ist die Firmenkultur, da gibt es bestimmt auch natürlich viele, viele smarte Ideen, wie wir das trotzdem erhalten können. Aber nichtsdestotrotz, und unser Microsoft-CEO hat es ja auch gesagt, Satya Nadella, dass er eher Bedenken hat, wenn wir von zu Hause arbeiten, weil er hat auch gesehen, auch Teil der LinkedIn-Member-Umfrage, dass wir 80% der Teilnehmer haben gesagt, sie arbeiten mehr als vorher. Mhm. Und das ist so eine riesige Sorge von uns. Das sehe ich auch bei mir im Team, inklusive mir. Wir arbeiten einfach mehr und das ist nicht tragbar.
Mhm. Bemerkenswertes Projekt dieser Tage zusammen mit dem Webseitenanbieter GoDaddy habt ihr unser Viertel gegründet. Vor einigen Wochen ein Hilfsprojekt für Corona-geschädigte Einzelhändler. Was steckt dahinter? Erklär doch mal.
Ja, ganz einfaches Konzept. Wir alle lieben es, lokal einzukaufen und unterstützen unsere lokalen Händler. In Corona natürlich sind unsere lokalen Händler stark gebeutelt und wir haben uns überlegt, wie können wir helfen? Und jeder von uns, auch unsere Agentur Fischer Appelt, hat sich getrennt voneinander, kamen wir eigentlich zur gleichen Idee, würde ich mal sagen. Für mich persönlich, ich habe so einen Lieblings-Yoga-Klamotten-Accessory-Laden. Der war natürlich geschlossen, Max Vorstadt. Und ich bin spazieren gelaufen und die hatten ein Schild im Fenster und darauf geschrieben, alles, was ihr hier im Schaufenster seht, wir sind zwar geschlossen, das war vor 4 Monaten oder 3 Monaten. Wir sind zwar geschlossen, aber alles, was ihr hier seht, kann ich euch zuschicken. Ruft mich an und dann eine Mobile-Nummer. Und ich dachte mir, ja, super, jetzt sehe nur ich das. Die Straße war natürlich leer.
Ja,
die ganze Stadt war leer gefegt. Ja. Wie erfahren das denn jetzt die Leute? Ja, die Webseite war so rudimentär, wenn überhaupt nicht vorhanden. Und so hatte jeder von uns eine Erfahrung gemacht und gesagt, wir müssten eigentlich diesen kleinen Shops eine Plattform bieten, wo sie zumindest mal die Hand heben können, digital, und sagen, wir bieten doch weiterhin Services an. Wir verpacken hier händisch, ruft mich am Mobile an und ihr bekommt die Sachen geliefert, die ihr haben möchtet. Und wie können wir das skalieren? Wie können wir es möglichst einfach gestalten? Und da haben wir uns eben mit GoDaddy zusammengeschlossen, die ein phänomenaler Partner von Anfang an waren, eben auch zusammen mit Fischer Appelt. Und die Plattform wächst und wächst. Ne? Jetzt sind die Shops natürlich wieder offen, aber lass uns ehrlich sein, wir sind fern von Normalität.
Habt ihr Resonanz von Händlern konkret, die gesagt haben, klasse, haben geholfen zumindest?
Ja, total, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt auf die Seite gehst, mein Viertel online, wir sind jetzt schon in Phase 2, wie wir es nennen. Mhm. Also wir bieten LinkedIn-Learning-Kurse, also natürlich kostenfreie LinkedIn-Learning-Kurse an. Wie baue ich meine Webseite? Wie digitalisiere ich mein Business? Wir haben verschiedene Tutorials mit Michael Pretorius. Und so wollen wir eben auch einfach ein Partner sein und auch die richtigen Connections auf LinkedIn herstellen mit anderen Mitgliedern, die eben auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn Corona hin oder her, zweite Welle, keiner weiß es. Hoffentlich kommt sie nicht. Aber dass ich zumindest an einem Online-Angebot nicht mehr vorbeikomme, um mein Geschäft zukunftssicher zu machen. Ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt.
Der Formalwahl, muss man kurz erklären, wer Michael Pretorius ist?
Michael Pretorius ist, du kennst Michael Pretorius nicht?
Für den Hörer, lass es dir nicht erklären.
Michael ist ein Tausendsasser, Podcaster, Digitalexperte.
So ein Schiemann quasi.
Ja, genau. Also wenn du irgendeine Frage hast zu irgendeinem neuen Thema, von dem du keine Ahnung hast in der richtigen Digitalisierung, ruf Michael an, er hält dir einen Vortrag darüber.
Haben wir das auch geklärt für die Allgemeinheit? Wir bei Fischer Appelt kennen ihn natürlich. Dann geht es auch noch das Projekt Händler helfen Händler. Also einiges an Hilfe bei euch und Solidarität. Worum geht es dabei? Was ist das?
Das ist eine Initiative von Markus Diekmann. Das könnte er natürlich auch viel besser erklären als ich.
Ein Kollege von?
Ist kein Kollege, sondern ist ein Selbsthändler natürlich und hat auf LinkedIn eine Gruppe gebildet, Gruppe gegründet, Händler helfen Händler. Und inzwischen hat die Gruppe, ist rasant gewachsen, glaube ich, 2.500 Mitglieder.
Also Community, da sind wir wieder dabei, ja? Community in der Community.
Genau, genau. Und da ging es hauptsächlich erstmal darum, dass man sich gegenseitig mit Informationen unterstützt, also welche Hilfspakete stehen zur Verfügung, aber auch dann raus aus der Schockstarre hin zu, ähnlich wie GoDaddy ist eben ein Angebot davon, wie digitalisiere ich mein Geschäft.
Ist das ein bisschen so wie Facebook-Gruppen, solche Communities?
Gibt's, ja, genau.
Das ist schon so auch euer Ansatz, dass ihr euren Zielgruppen auch dann eine Heimat bietet.
Absolut, ja.
Nun rätsel mir noch ein kleiner Ausblick, bitte. Nun rätsel mir, wir haben es eben schon angesprochen, über die Arbeitswelt post-Corona. Was wird bleiben von dem Zustand jetzt in Sachen Flexibilität? Du hast es schon ein bisschen gesagt eigentlich, ja. 2 Tage fehlt Homeoffice, dann Büro. Ist diese Mixform erstmal das, was langfristig bleiben wird? Und Pendler können sich freuen, sie können viel mehr Zeit bei ihren Liebsten verbringen als bislang.
Also ich glaube, das wird auf jeden Fall bleiben. Ich habe auch im Freundeskreis selbst sehr konservative oder zumindest Arbeitnehmer, die für mich eine sehr konservative Ausstrahlung erstmal haben vom Geschäftsmodell. Ich war selbst sehr lange bei Siemens, wobei das kein gutes Beispiel ist, weil die ist sehr mobil und sehr agil mit ihren Mitarbeitern.
Das würde mich ja gerade interessieren, was konservative Geschäftsfelder sind. So Finanzen vielleicht oder wovon sprechen wir da?
Ja, genau, genau. Also ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen.
Nein, muss man nicht.
Firmen, von denen du es nicht erwarten würdest, sagen wir so, die auch über Homeoffice-Modelle nicht nur nachdenken, sondern jetzt auch einfach weiterführen, obwohl man jetzt wieder auch die Büros natürlich jetzt langsam hochstaffen könnte und die trotzdem ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität genauso wie Twitter anbieten. Und das sind wirklich deutsche DAX-Unternehmen und da sehe ich auf jeden Fall Hoffnung, ne? Weil wir jetzt auch gesehen haben, es funktioniert, ganz überraschend, es funktioniert und es macht die Mitarbeiter vielleicht sogar so einen Ticken glücklicher.
Wunderbar, apropos glücklich, ich fand das war ein sehr schönes Gespräch. Zum Schluss noch eine Frage, ein Wunsch, ein Shoutout auch gerne. Wir sprachen am Anfang über Prominente auf LinkedIn. Von wem wünschst du dir denn, dass er auf LinkedIn aktiv wird und noch nicht ist, wo du sagen würdest, wenn der bei uns wäre, super. Geht's ja jemand?
Habe ich da noch einen Wunsch offen? Ich glaube, ich würde wahnsinnig gern von Angela Merkel auf LinkedIn lesen.
Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch. Liebe Monster draußen, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden hier. Selena, schön, dass du da warst.
Ja, danke.
Bis bald.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.